Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFH. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie Feuerwehrleute, PolizistInnen oder Personal aus dem Rettungsdienst eigentlich damit klarkommen, dass sie so häufig schreckliche Dinge sehen? Schon aus der eigenen beruflichen Perspektive weiß ich, dass das keine kleine Randfragestellung ist oder auch nicht sein sollte. Denn die Dinge, die man sieht und erlebt, in Gänze zu verarbeiten und nicht dabei zynisch zu werden beispielsweise, ist der einzige gesunde Umgang damit, sodass man auch keine Traumata daraus entwickelt. Die heutige Folge beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Wie kann man Einsatzkräften dabei helfen, einen angemessenen Umgang mit den besonderen psychischen Belastungen ihres Berufes zu entwickeln? Unglaublich wichtig und auch komplett aus der Praxis dieses Thema. Und dazu ist heute Dr. Carsten Röhlige bei uns, mit dem ich gleich in die Thematik einsteigen werde. Jetzt aber erstmal, hallo Carsten, toll, dass du heute da bist und mit uns über ein spannendes Projekt, was du betreust, zu dem Thema reden wirst.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich heute bei dir sein darf.
Bevor wir dann gleich auf dein Projekt zur Stärkung der Resilienz bei Einsatzkräften schauen, aber noch ein paar kurze Worte zu dir, Carsten, damit die Zuhörenden auch wissen, wer hier heute bei mir sitzt. Carsten ist Lehrrettungsassistent, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und arbeitet hauptberuflich in der Leitung der zentralen Polizeidirektion bei der Polizei Bremen. Er promovierte im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie und unterrichtete bis vor kurzem auch noch als Gastdozent an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup. Beim Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Bremen e.V. bekleidet er das Amt des Landesvorsitzenden. Und der ASB Bremen ist es auch, der das reflexive Einsatztraining, kurz das RET, konzipiert hat, worüber wir heute sprechen wollen. Carsten, lass uns mal ein bisschen allgemeiner anfangen. Schaut man nämlich auf Deutschland und darauf, wie unsere Einsatzkräfte derzeit ausgebildet werden, so sind Themen wie Stressbewältigung, Achtsamkeit und Resilienz ja eher selten oder vielleicht einfach noch nicht so oft, wie Psychologen sich das wünschen, auf den Lehr- und Ausbildungsplänen vertreten. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Naja, also selten ist relativ. Die Frage ist immer, wo liegen die Schwerpunkte? Und die liegen dann halt häufig doch noch im Doing, also dem, was die Kräfte auf der Straße tun müssen. Dazu kommt, dass natürlich auch die Lehrinhalte und die dafür zur Verfügung stehende Zeit begrenzt ist. Das heißt also, als Ausbildungsinstitution, egal ob das jetzt eine Uni, eine Hochschule oder eine andere Organisation ist, müssen Prioritäten gesetzt werden.
Klar.
Und da ist klar, dass ich in den Blaulichtbereichen natürlich den Schwerpunkt auf die Einsatzbewältigung und Handlungssicherheit im Notfall lege. Also wir reden ja oft von Extremsituationen, wo der Mensch, die Hilfskraft einfach funktionieren muss. So, dazu kommt, Zeit und Geld für Aus- und Fortbildung ist knapp. Und das zeigt sich dann letztlich eben auch hier. Dazu kommt, leben wir im demografischen Wandel, was heißt, dass eben auch noch das Personal knapp ist und wir irgendwie den Fokus drauf legen müssen, dass wir das Personal sicherstellen, dass die Wachen besetzt sind und dass die Einsätze dann auch gefahren werden können.
Also Schwerpunkt liegt erstmal eher darauf, die Leute überhaupt einsatzfähig zu machen, bevor man darauf schaut, wie sie dann am Ende mit den Einsätzen umgehen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Okay. Aus meinem Bereich, ich bin ja bei der Luftwaffe, da kenne ich solche Pflichtseminare, sowas wie Crew Resource Management, in denen Dinge wie Fehlerkultur, aber eben auch Umgang mit eigenen Schwächen und Erlebnissen jährlich wiederkehrend immer wieder bearbeitet werden. In dem kleinen Vorgespräch, was wir geführt haben, hast du gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass bei Einsatzkräften die Weiterbildung und Gesundheitsprogramme aber primär so einen nachbereitenden Charakter haben. Du hast mir auch gesagt, das siehst du sehr kritisch und problematisch. Wieso?
Naja, das muss ich ein bisschen relativieren. Es gibt auch ein Angebot an präventiven Maßnahmen, aber das ist halt eben begrenzt. Wir sind noch weit entfernt davon, dass wir ähnlich wie in der Luftfahrt das einfach zum jährlichen Pflichtfortbildungsprogramm machen. Ich halte aber eigentlich genau das für richtig. Genauso übrigens wie zum Beispiel so ein Incident-Management und eine offene Fehlerkultur. Also du wirst das kennen, wenn du in der Luftfahrt eine harte Landung hinlegst und hinterher protokollierst, dass das Fahrwerk überprüft werden muss, so fehlt so ein Umgang auch in anderen Berufszweigen. Wir neigen dann ganz schnell dazu, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und einen Verantwortlichen zu suchen, den Schuldigen. Womöglich gleich noch im Hinterkopf, dass irgendwie geprüft werden muss, ob jemand womöglich schadensersatzpflichtig ist. Dass es dann jetzt aber letzten Endes um die Sicherheit für alle geht, nämlich in diesem Beispiel um die nächste Flugzeugbesatzung, die nächsten Passagiere, wird dann gern ausgeblendet. Aber ich denke, genau da müssen wir eigentlich hin.
Also da sollte noch so ein Umdenken aus deiner Sicht stattfinden.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, also deine Sichtweise liegt ja aus der psychologischen Sicht klar auf der Hand. Dann erzähl uns doch jetzt mal bitte genau, wie das von dir entwickelte reflexive Einsatztraining, also das RET, dazu Lösungsansätze bietet.
Also die Grundidee des ERD kommt von der Polizei aus Nordrhein-Westfalen. Da wird nämlich so ein ähnliches Konzept schon seit mehreren Jahren ausschließlich für Polizeikräfte gefahren, was wir uns im Team auch nochmal sehr intensiv angeschaut und dann auch letztendlich um alle Blaulichtberufe und um verschiedene Inhalte ergänzt und erweitert haben. So, und die Philosophie des RIT ist dabei, den Spannungsbogen zwischen der in jedem Einsatz erwarteten Professionalität auf der einen Seite und der menschlichen Unvollkommenheit auf der anderen Seite aufzuzeigen. Das Ganze machen wir ohne erhobenen Zeigefinger und nicht in einer klassischen Unterrichtsform, sondern ausschließlich anhand von echten Fällen und rein zielgruppenorientiert.
Okay.
Muss dir das so vorstellen, Kernpunkte sind dabei eine ausführliche Reflexionszeit und im Anschluss auch eine Regenerationszeit. Themen in der Reflexionszeit wären zum Beispiel Menschenbilder, Gewalt und Extremsituationen sowie der Umgang mit Tod und Trauer. Und im Anschluss haben wir dann eine Ausleitung. Das heißt, wir schauen in der Regenerationszeit auf Dinge, die uns helfen, das Erlebte vernünftig zu verarbeiten und was uns hilft, präventiv uns auf solche Situationen vorzubereiten. Vielleicht dazu noch ganz wichtig anzufügen, wenn ich noch eben weiter darf.
Na klar.
Unsere Themen gehen den Teilnehmern mitunter sehr nah. Mhm. So, deswegen arbeiten wir zum Beispiel immer so in sehr kleinen Gruppen von maximal 12 Teilnehmern und maximal, oder nicht maximal, sondern eigentlich immer mit mindestens 2 Trainern auch dabei, sodass wir eine individuelle Betreuung sicherstellen können.
Okay, das heißt, ihr arbeitet an echten Beispielen, hast du schon gesagt. Und die Kernstücke sind Reflexions- und Regenerationszeit. So richtig kann ich mir ehrlicherweise noch nichts darunter vorstellen. Kannst du es vielleicht an einem ganz praktischen Beispiel mal verdeutlichen für uns, wie genau diese Interventionen denn aussehen?
Na klar, also unser Einstieg ist zum Beispiel fast immer das Beispiel mit einem auf dem Boden liegenden Obdachlosen, wo ich nicht weiß, ob es dem gut geht. So, wie wird dieser korrekt angesprochen? In der Theorie kniet sich die Hilfsperson, und dabei ist es völlig egal, ob das ein Ersthelfer ist von der Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst, neben dieser Person, zieht sich einmal Handschuhe an, rüttelt an der Schulter, fragt, ob es ihm gut geht, so wie man das eben im Erste-Hilfe-Kursus mal irgendwann gelernt hat.
Ja.
So, in der Praxis und im Laufe der Jahre, vielleicht auch aufgrund von Einsatzerfahrung, kommt es dann aber vor, dass man eben nur noch sehr verhalten mit dieser Person umgeht, vielleicht mit seinem eigenen Fuß gegen den Fuß des Obdachlosen tritt und ruft, ey, aufwachen, Rettungsdienst ist hier. So, und jetzt frage ich dich, ist das die richtige Art und Weise, wie du angesprochen werden würdest, wie du da liegst und wenn du Hilfe brauchst?
Auf gar keinen Fall, ne?
Ja, und jetzt auch wieder an dich die Frage, würde sich deine Ansprache denn vielleicht ändern, wenn da eben nicht ein Obdachloser liegt, sondern da liegt ein Geschäftsmann in einem schicken Anzug? Klopfst du dann immer noch gegen seinen Fuß und sagst, ey, aufwachen, Rettungsdienst? Oder würdest du da anders handeln? Und damit, mit solchen Beispielen, regen wir den Reflexionsprozess an, dass die Leute sich damit beschäftigen. Also wir können dann auch weitergehen. Du kannst zum Beispiel ein Beispiel machen, wenn wir einen 50-Euro-Schein nehmen und die Teilnehmenden fragen, ob jemand diesen hier und jetzt geschenkt haben möchte. Na klar, da gehen die Hände alle hoch. So, und jetzt zerknitter ich den. Will den noch immer jemand haben? Klar, logisch, kein Problem, ich nehme den.
Ja.
So, und dann trete ich auch noch drauf und reibe den über den dreckigen Fußboden. Noch jemand, der Interesse hat? Bleiben die Finger immer noch oben, sind ja 50 Euro. So, und wie ist das jetzt mit dem Obdachlosen, wenn ich das übertrage auf die Situation? Der Schein ist nichts anderes als ein Stück bedrucktes Papier und immer noch 50 Euro wert. Und jeder möchte ihn haben, auch wenn der dreckig ist. So, und Frage an dich, bleibt der Obdachlose nicht immer ein Mensch, egal wie schmuddelig er im Moment vielleicht noch ist? So, kann man mal drüber nachdenken.
Klassisches Impact-Theorie oder Therapiebeispiel ja auch, ne? Das ist ja für alle immer, mit dem 50-Euro-Schein ist es in vielen, vielen Fällen ja immer super beeindruckend, weil man sich dem dessen sehr schnell klar wird. Das ist schön, dass ihr mit dem Beispiel auch arbeitet.
Ja.
Das RIT in dem Umfang ist ja, habe ich schon gesagt, ein Pilotprojekt vom ASB Bremen. Und jetzt erzähl mal, wie weit seid ihr denn mit dem Projekt? Also du hast uns gerade erzählt, wie es funktioniert, aber wo steht ihr gerade damit?
Ja, wir hatten leider einen ganz schweren Start, weswegen wir viel weniger weit sind, als wir uns eigentlich erhofft haben. Also ich muss zunächst so voranstellen, dass in Zeiten knapper Kassen auch bei dem ASB nicht alles möglich ist, so wie man sich das wünscht, und wir darauf angewiesen waren, dass wir starke Partner brauchen, die uns da so ein bisschen helfen. So haben wir dann über den Bremer Bundestagsabgeordneten Uwe Schmidt einen Antrag gestellt auf einer Förderung beim Bundesministerium des Innern und diese erfreulicherweise auch erhalten. So heißt, der Bund bezuschusst jetzt diese Gesamtkonzeption und den Aufbau vom RRT mit 2,5 Millionen Euro.
Mega!
Absolut fantastisch, ja. Dazu kommt, haben wir noch vom BMBF rund 500.000 Euro für eine Begleitforschung erhalten, die wir nun in Kooperation mit der Euro-FH durchführen. Also die ganzen Anträge und Formalien, das hat natürlich einiges an Zeit gekostet. Insofern ein bisschen Licht und Schatten, wobei die Freude, dass wir jetzt endlich starten können, natürlich ganz klar überwiegt.
Und jetzt lass mich mal ganz kurz einhaken. Du hast gesagt, wir, also ist das eine ASB-Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, oder wie sieht dein Projektteam aus?
Ja, wir sind ein interdisziplinäres Team aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Land Bremen, also Stadt Bremen und Bremerhaven, dazu mit der EuroHFH und der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Das heißt also, wir haben Psychologen an Bord, die uns begleiten. Wir haben Fachleute aus den verschiedenen Blaulichtdisziplinen mit entsprechend an Bord. Wir haben einen pensionierten Hubschrauberpiloten vom Rettungshubschrauber Christoph Sechs, der hier im Bremer und Niedersachsen Umland relativ bekannt ist, mit an Bord. Also Leute mit ganz viel Erfahrung, die sagen, dass das ein sinnvolles Projekt ist und die uns helfen, dieses Ding eben auch entsprechend nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist auch so eine wahnsinnige Stärke. Die Leute sind alle freiwillig hier. Es ist also kein klassisches Projekt, was man zusätzlich zu seiner Arbeit noch oben drauf bekommt, sondern das sind Leute, die davon erfahren haben und die gesagt haben, Mensch, das ist super, ich möchte mich da gerne mit einbringen. Und so leben wir wirklich von dieser Diversität, die wir hier haben und von den ganz individuellen Erfahrungen.
Okay, mega cool. Und jetzt aber, wie weit seid ihr mit dem Projekt?
Ja, zurück zu deiner Frage. Aktuell sind wir gerade im Bau einer eigenen Trainingshalle für das RET. Die wird in Bremen-Lesum gebaut und wir gehen aus, dass wir da Anfang 26 dann starten können. So, was vielleicht noch wichtig ist, dazu hinzuzufügen, dadurch, dass sich das jetzt auch alles ein bisschen verzögert hat und wir jetzt nicht noch länger auf den Trainingsbeginn warten müssen, haben wir schon vorab so einen mobilen Teaser konzipiert. Das heißt, mit unserem Projektteam haben wir Fälle identifiziert, die wir in einer ganz mobilen Variante des RET überall hinbringen und bespielen können. Den Teaser haben wir fertig und sind auch schon gestartet, haben auch schon die ersten Probedurchläufe gemacht und das klappt auch ganz gut, sodass wir jetzt im Prinzip ja buchbar sind im ganz deutschsprachigen Raum, für die Interesse haben.
Okay. Und buchbar heißt, Feuerwehren, Rettungsstellen können euch anschreiben und dann kommt ihr zu denen. Oder wie muss ich das verstehen?
Ja, genau. So würde das ablaufen. Die würden Kontakt entsprechend mit uns aufnehmen und okay, würden sagen, wir wollen euch gerne am Standort XYZ haben. Und dann können die uns entsprechend buchen. Und dann kommen wir mit unserem mobilen Konzept, kommen wir dann entsprechend zu denen, sodass da auch also Fahrzeiten dann nur bei uns anfallen und nicht bei denen. Ich glaube, das ist gerade so im ehrenamtlichen Bereich, wenn man mal davon spricht, dass man sich mal auf den Spätnachmittag trifft bis in den frühen Abend rein oder am Wochenende, ist das vielleicht ganz gut, dass man dann die Leute nicht also quer durch Deutschland fahren lassen muss, sondern das würde dann entsprechend bei uns laufen.
Voll, ja.
Vielleicht noch hinzuzufügen, wir schulen immer zielgruppenorientiert. Das heißt, wenn wir Personal von der Feuerwehr schulen, dann sind das auch Feuerwehrleute mit, die dabei sind. Also mindestens, wie habe ich gesagt, zwei Leute sind es immer. Dann ist immer einer mindestens von der Feuerwehr dabei, sodass wir in den Anführungszeichen Stallgeruch haben, wie man so schön sagt, und dann auch eben bei den Fällen mitdiskutieren können und wissen, wovon wir sprechen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da authentisch mitdiskutieren kann und nicht von irgendwas erzählt, was man sich mal angelesen hat. Ich glaube, das hat ganz viel mit Akzeptanz zu tun.
Ja, wäre jetzt genau meine Frage gewesen, ob ihr dann auch sozusagen gezielt dahin geht. Die hast du mir jetzt direkt vorweggenommen. Perfekt, perfekt vorbereitet. Jetzt hast du ja gesagt, die EuroFH, die begleitet das Pilotprojekt wissenschaftlich. Was habt ihr denn für Fragestellungen aufgeworfen, um das wissenschaftlich zu begleiten? Und habt ihr schon erste Erkenntnisse, obwohl du ja jetzt gerade gesagt hast, das Projekt hat sich ein bisschen verzögert?
Ja, tatsächlich. Also für erste Erkenntnisse ist es leider insgesamt noch ein bisschen früh. So, der Teaser ist gerade erst gestartet und so liegen uns eigentlich kaum Daten vor, über die man sprechen kann. Ich würde eher von ersten Eindrücken sprechen und die sind wirklich positiv. Also das Training kommt unheimlich toll an und die Feedbacks sind unheimlich positiv und motivieren auch uns entsprechend so in die Richtung weiterzumachen. Was ich sagen kann zu den Fragestellungen, uns interessiert natürlich, ob das RET wirklich eine Reflexion fördert und ob sich Verhalten im Idealfall dann natürlich auch dauerhaft durch eine Teilnahme verändern lässt. Mhm. So, wie oft bzw. in welchen Abständen wäre so eine Teilnahme am RET sinnvoll? So, und hierzu führen wir mit der EuroFH eine umfangreiche Untersuchung durch und sind jetzt, ja, kann man so sagen, schon ganz gespannt auf die ersten Ergebnisse.
Verständlich. Könnt ihr denn auf das Projekt NRW, was ja polizeispezifisch nur ist, aber könnt ihr da irgendwie schon drauf zurückgriffen? Haben die das denn richtig gut evaluiert, sodass ihr da, ich sag mal, absehen könnt, was euch erwartet?
Ja, die haben tatsächlich ein ähnliches Feedback, wie wir das eigentlich auch erwarten, nämlich, dass das sehr, sehr gut angenommen wird von den Kräften. Das geht schon nah. Bei denen heißt das Grenzgang und Kraftraum, weil es halt eben auch Einsätze sind, die wirklich an die Belastungsgrenze gehen, an die psychische Belastungsgrenze, manchmal auch an die körperliche. Aber hier wird ja der Schwerpunkt auf die Psychologie gelegt. Mhm. Und die haben auch ein sehr, sehr positives Feedback. Auch da sind die Seminare im Prinzip ausgebucht. Aber es ist halt eben nur in Anführungszeichen rein für die Polizeibeamten. Und das, was wir eben anbieten, ist eben für alle Bereiche und gerade eben zum Beispiel auch den ehrenamtlichen Bereich, denn das muss man ja auch mal dazu sagen, wenn ich als Ehrenamtlicher am Wochenende auf dem Rettungswagen sitze und dort fahre, da erwarten mich ja die gleichen Einsätze, die auch ein Hauptamtlicher macht. Da kann ich ja nicht sagen, Entschuldigung, ich bin nur hier nur ehrenamtlich, ich mache solche schweren Unfälle nicht. oder solche traurigen Situationen, sondern ich muss da genauso funktionieren wie eine hauptberufliche Rettungsfachkraft dort entsprechend wie Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin. Und von daher gesehen macht das eben Sinn, auch diesen Bereich mitzudenken und das auch da anzubieten.
Ja, total. Also wahrscheinlich auch gerade in dem Bereich, ne, weil dann ja möglicherweise nicht so eine Art, ich sag mal, offizielle Nachbesprechung nochmal stattfindet, dann gehen eben alle nach Hause und in ihre normalen Jobs. Da ist es wahrscheinlich nochmal wichtiger, stelle ich mir vor.
Ja, das soll gemacht werden. Ich kann jetzt zumindest für Bremen sprechen. Wir haben ein recht gut etabliertes System, sodass auch für Ehrenamtliche natürlich Nachbereitungen angeboten werden, ganz klar. Aber so wie du das sagst, die gehen dann nach Hause und dann geht eben das normale Leben weiter. Und das ist dann eben nicht dann, dass sie ja dauerhaft dann gleich in ein warmes Nest fallen, sag ich mal, sondern es ist dann eben doch tatsächlich diese Trennung Ehrenamt und Hauptamt.
Ja.
Und das ist eine Lücke, die versuchen wir einfach zu schließen in dem Moment.
Verstanden. Dann sag mir noch mal, was wäre deine persönliche Zielsetzung fürs RET? Also was wünschst du dir, wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal sprechen würden oder in anderthalb Jahren, wie sich das Projekt entwickelt hat? Genau. Und wie viel Reichweite ihr damit auch erreicht habt?
Also tatsächlich, wir waren jetzt schon auf ein paar Messen, haben das publik gemacht. Wir waren auf verschiedenen Tagungen, jetzt natürlich gerade beim ASB ganz besonders, haben sehr, sehr positiven Anklang bekommen hier deutschlandweit. Und ich hoffe sehr, dass sich das auch entsprechend verbreitet, dass das läuft. Bei der Polizei gibt es ein systemisches Einsatztraining und ich sage eigentlich immer zum systemischen Einsatztraining, was eben sehr viel Wert auf das Doing legt. Da gehört für mich das reflexive Einsatztraining genau mit dazu. Das ist nämlich der zweite Part. Und das wäre so mein persönlicher Wunsch für den Bereich Polizei, sowas entsprechend zu verschmelzen, aber eben auch für alle anderen Bereiche, dass wir da wirklich gucken, dass die Kräfte gut aufgefangen werden, dass sie gut vorbereitet werden für solche Situationen und dass sie sich auch im Zweifelsfall gar nicht schämen, wenn sie sagen, ich brauche mal Hilfe oder da gab es eine Situation, wo ich zum Beispiel eine Sterbebegleitung machen musste bei einem Jugendlichen, der einen schweren Unfall hatte, dass sie damit umgehen können, dass sie das einschätzen können. Und auch das gehört ja tatsächlich zur Wahrheit dazu, dass in solchen Situationen es auch vorkommen kann, dass man eben nicht mehr helfen kann.
Klar.
So, und dann bleibt die Rettungskraft eben damit alleine.
Es ist echt harter Tobak und ich bin immer wieder begeistert, mit wie viel Resilienz jetzt schon Einsatzkräfte eben auch damit umgehen können und wie das auch gelernt wird. Und es ist echt ein wahnsinnig gutes Programm, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
Ja,
also ich würde irgendwie noch total gerne so, und was für Situationen macht ihr und was bedeutet das genau? Aber ich glaube, man muss es einfach echt mal sehen und erleben. Ja, am besten euch mal besuchen auf einer Messe, habe ich jetzt verstanden, dass das geht.
Lieben gern.
Und jetzt ist aber immer ja der wichtigste Teil dieses Podcastes für mich, weil daran messe ich auch immer meine Gesprächspartner, weil ich es super wichtig finde, Dinge auch auf den Punkt zu bringen. Also viele Leute können viel reden, aber kurz, knapp, präzise, und das kennst du auch aus deinem Beruf, vor allen Dingen für den Funk oder so, nochmal auf den Punkt zu bringen, was habe ich eigentlich gesagt oder was will ich vielleicht auch von anderen, ist ja manchmal nicht so einfach. Deshalb freue ich mich jetzt total auf deine Kurzzusammenfassung der wichtigsten Punkte und vielleicht auch nochmal eine Botschaft, die du jetzt zum Schluss einmal noch senden möchtest an die Zuhörenden von unserem Podcast.
Ja, also muss ich kurz überlegen, das mal so zusammenzufassen. Erstens, das RET ist ein Angebot an alle Blaulichtkräfte. Ganz, ganz wichtig. Egal ob haupt- oder ehrenamtlich, egal ob Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, THW, was es da sonst noch so gibt, da machen wir keine Ausnahme. Vom Inhalt her, das RET hilft im Umgang mit psychologischen Belastungen im Einsatzdienst und hat das Potenzial, den moralischen Wertekompass neu zu kalibrieren, wenn sich dieser im Laufe der Zeit in unerwünschte Richtung verändert haben sollte oder wenn man merkt, dass es eben Belastungen gibt, über die man vielleicht auch einfach mal sprechen sollte, die eben noch nicht so zu 100%ig abgearbeitet sind. Wir bieten das RET ab sofort im gesamten deutschsprachigen Raum an, wobei unsere Schulungen immer zielgruppenorientiert sind und eben ganz wichtig, was ich schon sagte, ohne erhobenen Zeigefinger stattfinden. Und wir sagen auch nicht im Training, was richtig oder falsch ist, sondern wir stoßen einen Reflexionsprozess an, der von den Teilnehmenden dann eigenständig im und sogar auch oftmals später noch außerhalb des Kurses fortgeführt wird. Waren jetzt 4 Botschaften.
Ja, nehme ich auch, total in Ordnung. Ich würde total gerne eure Seite in den Shownotes auch verlinken.
Gerne.
Dann können alle auch nochmal da drauf schauen und sich nochmal richtig einlesen in das Projekt, denn es ist ein super wichtiges. Und an der Stelle bleibt mir zu sagen, Carsten, danke, dass du heute da warst.
Sehr, sehr gerne.
Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit dem Projekt und ich hoffe, dass wir uns da irgendwo in der Republik mal begegnen und dass ihr damit wirklich viel Reichweite erzielt. Es ist echt spannend und mega wichtig. Tschüss, Carsten.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon wieder. bei der heutigen Psych-Knowledge-Folge. Und wie bereits in allen vorherigen Folgen angesprochen, wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt, dann lasst uns gerne eine Notiz da. Alles Liebe und bis bald bei Psych-Knowledge.